Hallo, heute, wie jeden Sonntag, ist heute das anarchistische Radio von 8 bis 9. Heute machen wieder wir, die Basisgruppe Tierrechte, unsere Sendung. Der Schwerpunkt ist bei uns heute die Schwerpunkt, also die militante Gruppe, was bisher geschah. Danach erzählen wir euch, also machen wir einen Vergleich von Paragraphen 278a, der ja in Österreich angewendet worden ist, auf die Tierrechtler und Tierrechtlerinnen. Und 129a, der was jetzt eben auf die militante Gruppe angewendet wird. Danach erzählen wir euch was über die Soli-Aktionen für die militante Gruppe, also nicht für die militante Gruppe, sondern für das Verfahren militante Gruppe. Und danach gibt es eine kurze Ergänzung zur letzten Sendung, zu Scheck. Und danach, wie jedes Mal, noch Termine, was so ansteht in der nächsten Zeit.
Ja, also kurz zur militanten Gruppe. Die militante Gruppe, kurz MG, ist seit 2001 aktiv in Deutschland, vor allem im Raum in und um Berlin. Sie haben mehrere Anschläge durchgeführt und auch umfangreiche Anschlagserklärungen abgegeben und Positionspapiere und Diskussionsbeiträge abgegeben. Damit haben sie unter anderem die sogenannte Militanzdebatte angestoßen, der es eben um linksradikale Politik und Militanz geht. Ziele von Anschlägen waren vor allem verschiedene Konzerne, die Bundeswehr und staatliche Repressionsorgane. Der erste Anschlag oder die erste Aktion, zu der sie sich bekannt haben, die war in Berlin. Da haben sie scharfe Patronen an Vertreter der Stiftungsinitiative, dem zur Entschädigung der Zwangsarbeiterinnen gekundet worden ist. Und begründet haben sie das eben aufgrund der hervorgehobenen Rolle der Stiftungsinitiative zum NS-relativierenden Schlussstrich-Projekt, eben Stiftungsinitiative zur Entschädigung der Zwangsarbeiterinnen. Danach sind gefolgt verschiedene Brandanschläge, einmal auf Fahrzeuge des Daimler Chrysler Werkes, aufgrund deren Rolle als Profiteur der NS-Zwangs- und Sklavenarbeit, auf diverse Banken, auf Bundeswehr-Jeeps vor Hintergrund des Angriffskriegs in den Irak, Soli-Brandanschläge gegen ein Oberlandesgericht wegen einem Prozess gegen die sogenannten die drei Magdeburger, im drei Antifas in Magdeburg vor Gericht gestanden sind, aber auch Anschläge zum Beispiel auf Büroräume des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, aufgrund deren Funktion als Denkfabrik des Kapitals, wie sie es genannt haben, auch immer wieder gegen Sozialämter und ähnliche, immer aufgrund Hartz IV und den fortgesetzten Klassenkampf von oben. Und sie haben auch während dem, oder kurz vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm Anschläge auf Einsatzfahrzeuge der Polizei durchgeführt, auch wegen der Repression und wegen der Razzien vor dem G8-Gipfel.
Okay, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was Chronologisches zu dem ganzen MG-Verfahren. Also so am 31. Juli wurden Florian, Axel und Oliver verhaftet, nachdem sie versucht haben sollen, Bundeswehrfahrzeuge auf dem Gelände der MAN AG in Brandenburg-Havel anzuzünden. Am gleichen Tag wurde auch André Holm festgenommen und die Wohnungen und Arbeitsplätze von drei weiteren Personen in Berlin und Leipzig durchsucht. Der Vorwurf gegen alle sieben lautete Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129a Strafgesetzbuch. Ich erzähle jetzt kurz was zu dem Paragraphen, der eben in Deutschland angewendet wird. Juristisch ist eine terroristische Vereinigung als eine auf eine gewisse Dauer angelegte organisatorische Verbindung von mindestens drei Personen definiert. Nach § 129 kann bis zu 5 Jahre, nach 129a bis zu 10 Jahre Haftstrafe verhängt werden. Mit Hilfe einer unterstellten kollektiven Willensbildung ermöglichen es die 129er Paragraphen, bestehende Beweislücken zu überbrücken. Wer also nach Vorstellung der Bundesanwaltschaft einer als kriminell oder terroristisch eingestuften Vereinigung angehört, ist für alle Taten, die dieser Vereinigung zugerechnet werden, verantwortlich. Unabhängig davon, ob ihm oder ihr die einzelne Tat nachgewiesen werden kann oder ob sie diese Taten billigen oder nicht. Wird nach § 129 und dem Folgenden ermittelt, darf die Polizei die Beschuldigten umfassend bespitzeln. Erlaubt ist komplette Überwachung der Telekommunikation, Observation, Rasterfahndung, Durchsuchung und Beschlagnahme auch bei Unverdächtigen, großer Lauschangriff, der Einsatz verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler und anderes mehr. All diese Instrumente wurden und werden teils noch immer gegen die Beschuldigten und ihnen nahestehenden Personen angewandt. Was also geschah nach den Verhaftungen? In der Folge gab es einige Zeuginnenvorladungen vom Bundeskriminalamt, wobei der überwiegende Großteil der Personen die Aussage verweigerten. Am 22. August wurde André Holm durch den Ermittlungsrichter von der Untersuchungshaft verschont. Allerdings bestand der Haftbefehl weiter. Gleichzeitig legte die Bundesanwaltschaft Einspruch gegen das Urteil ein. 4 Tage später wurde seine Wohnung ohne Durchsuchungsbeschluss erneut gefilzt. Grund: ein schwarzer Beutel, in dem neue Beweise vermutet wurden. Die Beamten des BKA fanden dabei kurioserweise nur die Kopien ihrer eigenen Ermittlungsakten. Erst Ende Oktober wurde die Aufhebung des Haftbefehls vom Bundesgerichtshof bekannt gegeben. Es kommt ein Zitat vom Bundesgerichtshof: Die in den bisherigen Ermittlungen aufgedeckten Indizien sprechen nicht hinreichend deutlich für eine mitgliedschaftliche Einbindung des Beschuldigten in die militante Gruppe, sondern lassen sich ebenso gut in anderer Weise interpretieren. Der Anfangsverdacht gegen André wurde folgendermaßen begründet und die Ermittlungen gegen ihn damit gerechtfertigt. Er sei in die linksextremistische Berliner Szene eingebunden. Er hätte in wissenschaftlichen Abhandlungen Phrasen und Schlagwörter verwendet, die auch die MG verwende. Er habe bei der Veröffentlichung der letzten Ausgabe der Szenezeitschrift Radikal mitpubliziert. Und als Politik- und Sozialwissenschaftler sei intellektuell in der Lage, Zitat, die anspruchsvollen Texte der militanten Gruppe zu verfassen. Darüber hinaus stünde ihm als Mitarbeiter eines Forschungsinstituts Bibliotheken zur Verfügung, die er unauffällig nutzen kann, um die zur Erstellung der Texte der militanten Gruppe erforderlichen Recherchen durchzuführen. Außerdem habe er sich mit einem der Verdächtigen unter Anführungszeichen konspirativ getroffen. André habe enge Kontakte zu allen drei Beschuldigten und er sei in dem von der linksextremistischen Szene inszenierten Widerstand gegen den Weltwirtschaftsgipfel 2007 in Heiligendamm aktiv gewesen. Die Beweise, die sogenannten, für eine militante Gruppe Mitgliedschaft in den Haftbefehlen gegen Florian, Oliver und Axel sind mindestens ebenso dünn und skurril, so heißt es. Das Ziel der versuchten Brandstiftung, der Tathergang und die Tatzeit, also nachts, wiesen angeblich Parallelen zu den Anschlägen der MG auf. Außerdem habe einer der drei Verhafteten sich 5 Monate zuvor 2-mal mit André getroffen, der zu diesem Zeitpunkt als MG-Verdächtiger bereits observiert wurde.
Diese beiden Treffen bewerteten die Ermittlungsbehörden als konspirativ, denn sie haben in einem Café stattgefunden. Die Verabredung erfolgte über eine E-Mail-Adresse, zu der beide Beschuldigten Zugriff hatten, und keiner der beiden Männer trug ein Handy bei sich, weswegen der Inhalt des Gesprächs von den Fahnderinnen und Fahndern verborgen blieb. Konspirativ im Sinne der Ermittlungsbehörden ist demnach jedes Treffen, auf dessen Inhalt diese nicht zugreifen können. Der legitime Schutz der Privatsphäre wird kriminalisiert und reicht der Bundesanwaltschaft als ein Beweismittel für das Konstrukt der terroristischen Vereinigung. Am 28. November 2007 entscheidet der Bundesgerichtshof erstens, dass die Haftbefehle gegen Axel, Oliver und Florian außer Vollzug gesetzt werden, und zweitens, dass gegen die MG nicht mehr als terroristische Vereinigung nach 129a ermittelt wird, sondern nunmehr als kriminelle Vereinigung nach § 129. Die Ermittlungen bleiben allerdings unter der Federführung der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamts. Am nächsten Tag, dem 29.11.2007, werden Axel, Florian und Oliver nach viermonatiger Haft gegen Zahlung von 3x30.000 € aus der Haft entlassen. Der Prozess gegen die drei begann am 25. September 2008. Mittlerweile gab es 35 Prozesstermine und vermutlich wird es sich noch bis in den Sommer bzw. Herbst hineinziehen. Die MG ist nach Ansicht von Staatsanwaltschaft und Geheimdienst eine der Nachfolgeorganisationen der 1998 aufgelösten Roten Armee-Fraktion. Die Existenz der MG konnte jedoch nie direkt belegt werden. Die Ermittlungsbehörden führten stets nur mittelbare Nachweise an, indem Anschläge und Erklärungen der MG-Zugeordneten zugeschrieben wurden. Am 34. Prozesstag, dem 26. März, musste der Kriminalhauptkommissar Oliver Damm vor Gericht zugeben, Beweise gefälscht zu haben. Das Bundeskriminalamt hatte Artikel an die Interim gesandt, wie aus einer internen Handakte hervorging, die durch einen Fehler des BKA bei der Verteidigung landete. Der Artikel erschien im Zusammenhang mit der sogenannten Militanzdebatte, in der Sinn oder Unsinn militanter Aktionen thematisiert wurden. Ziel war es, laut Bundeskriminalamt, eine Reaktion bei der militanten Gruppe zu provozieren und gleichzeitig auf die Homepage des BKA hinzuweisen. Die Homepage wurde nämlich überwacht und alle Zugriffe registriert. Nach der Enthüllung dieser Beweismittelfälschung steht nun die Legitimität des Verfahrens noch viel mehr in Frage, da BKA-Beamte offensichtlich vor Gericht gelogen und Beweislagen falsch dargestellt haben. So, jetzt gibt's kurz Musik und dann geht's weiter.
Also jetzt schauen wir uns mal kurz an, Paragraphen 278a Strafgesetzbuch in Österreich und den Paragraphen 129a in Deutschland. Paragraph 278 in Österreich heißt kriminelle Vereinigung. Dann gibt es 278a, der heißt kriminelle Organisation. 278b ist die terroristische Vereinigung. Unter Klein c gibt es dann terroristische Straftaten aufgelistet und unter Punkt d die Terrorismusfinanzierung. In Deutschland hat der Paragraph 129 nur zwei Unterpunkte, also 129 ist die Bildung einer kriminellen Vereinigung, 129a ist die Bildung terroristischer Vereinigungen und 129b sind kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland. Ja. Also in Österreich wurde der Paragraph 129a gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität intendiert, also so wird das genannt. Das ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie in den 1990er Jahren. Seitdem hat es mehrfach Reformen gegeben. Der Paragraph 129 existiert in Abwandlungen bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts, war ursprünglich genannt gegen die sogenannte Bandenbildung, wurde aber ziemlich von Anfang an immer wieder speziell gegen Sozialistinnen und Kommunistinnen oder halt sozialistische und kommunistische Gruppen eingesetzt. 129a gibt es seit den 1970ern. In Österreich wird dieser Paragraph 278a fast ausschließlich rassistisch eingesetzt. Es ist so, dass eigentlich alle Verurteilungen, die es bis jetzt gegeben hat, gegen Menschen waren, die keinen österreichischen Pass gehabt haben, keine österreichische Staatsbürgerinnenschaft. Also wird durchaus immer wieder angewendet. In Deutschland ist aber Paragraph 129a, der jetzt aktuell bei der Ermittlung gegen die militante Gruppe im Einsatz war, vor allem ein Ermittlungsparagraf, der gegen linke Gruppen und Menschen eingesetzt wird. Es kommt dabei zu kaum Prozessen und zu noch weniger Verurteilungen. Es ist aber recht praktisch, weil sich eben mit den Paragraphen so gut wie alle Instrumente der Strafverfolgung, also der das heißt, Lauschangriff, Obstruktion etc. legitimieren lassen. Das hat er gemeinsam mit dem 278a in Österreich. Die ermöglichen beide die umfangreichsten Ermittlungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen. Es sind auch beides sogenannte Vorbereitungs- oder Vereinigungsdelikte. Das heißt, es braucht theoretisch keine konkrete Straftat. Es reicht, dass man sich an dieser Gruppe beteiligt. Das kann auch sein durch sogenannte Vorbereitungshandlungen, die an sich legal sind, aber in den Kontext strafbar werden. Was Ziel ist, die Vereinigung, dass man irgendwie mitmacht, ja, das wird strafbar gemacht. In Österreich wurde bereits dreimal nach 278a ermittelt, und zwar erst gegen politische Aktivistinnen, gegen Linke. Einmal war es gegen Tierschützerinnen in den 1980er Jahren. Genauen Hintergrund, da kennt man nicht, sondern angeblich Pelzgeschäfte demoliert haben. Dann noch gegen den Revolutionsbräuhof, das ist eine anarchistische Gruppe aus Wien. Die Ermittlungen sind eingestellt worden. Und dann auch im Fall von Ebergassing, das war die missglückte Sprengung eines Hochspannungsstrommasten. Der hat für den Import und Transit von Atomstrom durch oder eben nach Österreich eine wichtige Rolle gespielt. Und zwei linke Aktivistinnen wollten den sprengen. Die beiden sind dabei tragischerweise ums Leben gekommen. In Deutschland gibt es laufend Verfahren oder Ermittlungen nach 129a. Meistens kommt es zu Einstellungen, keinen Anklagen, aber eben immer zu umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen und zu Durchleuchtung von linken Strukturen der linken Szene. Beim aktuellen Verfahren gegen die militante Gruppe, das gerade in Berlin läuft, ist ermittelt worden nach 129a. Das wurde allerdings zurückgestuft auf Paragraph 129. Also von der Bildung einer terroristischen Vereinigung auf die Bildung einer kriminellen Vereinigung, wo der Strafrahmen noch wesentlich niedriger ist. Ja, und jetzt gibt's einmal Musik.
Sie gar nicht gibt. Die Nachbarn haben sie gesehen. Okay, das war jetzt, wir haben vorher vergessen zu sagen, welche Lieder kommen. Jetzt war gerade Euro mit Terrorist Marion Mustermann und eins davor war Taxi Girl, wo ich leider den Namen nicht weiß von dem Lied, und das erste Lied war Le Tigre d'Empty. Okay, und ich werde jetzt was über Gegenstrategien bzw. Soli-Aktionen zur 129a-Repression gegen die militante Gruppe erzählen. Ja, zunächst einmal fanden noch am selben Abend der Verhaftungen unzählige Demos in mehreren deutschen Städten statt. Ich glaube nicht nur in Deutschland, auch in anderen, aber die habe ich nicht herausgefunden. Ja, die größten Demos in Deutschland gab es in Hamburg mit 2000 Demonstrantinnen und einigen Ausschreitungen. Und in Berlin demonstrierten 5000 Personen unter dem Motto Wir sind alle 129a. Ja, und in den nächsten Tagen kam es zu mehreren direkten Aktionen, unter anderem von der militanten Gruppe selbst, wo zwei Polizeitransporter abbrannten. Des Weiteren wurde ein Fahrzeug des Bundesverfassungsgerichtshofs in Brand gesteckt. Es gab einen versuchten Brandanschlag auf ein Justizgebäude in Berlin und es brannten mehrere Fahrzeuge von Unternehmen, die mit Atomtransporten zu tun haben, und ein Fahrzeug der Bundeswehr. Ja, außerdem gab es mehrere Soli-Treffen, unzählige Unterstützungserklärungen, es wurden Flugblätter verteilt, Transpis aufgehängt und Geld organisiert. Was noch positiv war, war auch, dass es nur wenige Distanzierungen gegenüber den beschuldigten Personen oder dem militanten Widerstand gab. Zudem wurde eben auch eine Kampagne zur Abschaffung des Paragraphen 129a und b initiiert. Ja, es gab eben noch viele andere Aktionen und da möchte ich jetzt zwei zumindest ein bisschen näher erzählen. Und zwar einmal die antimilitaristische Tatortinspektion. Das war so, dass am 13.11.2008 traf sich eine Gruppe Antimilitaristinnen zur antimilitaristischen Tatortinspektion. Los ging es mit einer Auftaktkundgebung beim Kriminalgericht Berlin-Moabit, wo zu diesem Zeitpunkt das 129a-Verfahren gegen Axel, Florian und Oliver verhandelt wurde, beziehungsweise noch immer verhandelt wird. Ja, damit begann die antimilitaristische Tatortinspektion an einem ersten Schauplatz militärischer Infrastruktur, dem Ort der Kriminalisierung und Strafverfolgung einer Abrüstungsaktion. Ja, nachdem machten sich die Leute mit dem Bus auf dem Weg zur Uni Potsdam, dem zweiten Tatort. Dort gibt es nämlich seit circa einem Jahr den Masterstudiengang Military Studies. Und die deutsche Bundeswehr versucht so, Kriegsfreiwillige zu rekrutieren. Dies tut sie eben nicht nur an der Uni, sondern ist mit ihrer Werbeoffensive auch in Schulen und Arbeitsämtern präsent. An der Uni werden Seminare wie zum Beispiel der politische Soldat in deutschen Streitkräften des 20. Jahrhunderts oder die EU als sicherheitspolitischer Akteur, Entwicklung, Operationen, Perspektiven angeboten. Dazu gibt es eben Planspiele, wo die Studentinnen das militärische Management aktueller Krisen erlernen und weiterentwickeln. Es geht also um die Erforschung effizienterer militärischer Interventionen und um die Erforschung von Besatzungsregimen. Ja, und damit werden im Kriegsschauplätze zu soziologischen Forschungsgebieten verwissenschaftlich und finanziert wird das Ganze vom Verteidigungsministerium. Ja, die Demonstrantinnen sind mit Megafonen, Transpis und Flugblättern durch den Campus gezogen, um dann in der Mensa ein Teach-In zu veranstalten, also die Studierenden zu informieren, und Flyer wurden auch verteilt. Dann der nächste Tatort, bei dem handelte es sich um die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, kurz MAN, in Brandenburg-Havel. In der MAN AG verkauft Die MAN AG verkauft in über 150 Ländern an 44 nationale Armeen und private Sicherheitsfirmen auf der ganzen Welt militärische Nutzfahrzeuge. Wo und vor allem wofür dann eben so ein Nutzfahrzeug eingesetzt wird, bleibt im Dunkeln. Und hier wurde über die Tätigkeit der Military Division des Konzerns informiert und außerdem wurde ein Militär-LKW der MAN, der aus Pappe war, angezündet. Dann der Tatort Nummer 4 war die Henning von Treschkow-Kaserne in Potsdam, in der sich das Einsatzführungskommando der Bundeswehr befindet. Dieses Kommando ist für die Koordination der Auslandseinsätze von ca. 10.000 Soldatinnen auf drei Kontinenten zuständig, wie zum Beispiel der sogenannten internationalen Schutztruppe in Afghanistan. Dann gibt es noch die sogenannte Schutztruppe im Kosovo oder die Blauhelm-Mission in Georgien. und Überwachung der Grenzstreitigkeiten zwischen Äthiopien und Eritrea und so weiter. Es wird auch die deutsche NATO Response Force aufgestellt, ausgebildet und ihre Einsatzbereitschaft für das NATO-Bündnis zertifiziert. Der NATO stehen damit multinational etwa 26.000 Soldatinnen und Soldaten für den kurzfristigen Einsatz als schnelle Eingreiftruppe zur Verfügung. Ja, und eben die Fahrzeiten zwischen den Inspektionen der Tatorte wurden intensiv für die gegenseitige Bildung genutzt, unter anderem mit folgenden Themen. Erstens einmal der bisherige Verlauf des Gerichtsverfahrens gegen die angeklagten Antimilitaristen in Berlin, dann die Militärkonzepte vernetzte Sicherheit und zivil-militärische Zusammenarbeit, dann die Bedeutung der Einsatzführungszentrale der Bundeswehr für die Planung und Steuerung internationaler Kriege der Bundeswehr und von EU-Einsätzen, die Rolle von DHL als Logistikdienstleister für Feldpost und Munitionstransport in globale Kriegsgebiete und dazu auch die gestartete Kampagne gegen DHL. Ja, und darüber hinaus gibt es eben noch einen Blog von der Anne Roth, die eben auch von der Überwachung im Zuge der Ermittlungen gegen die vermeintliche militante Gruppe betroffen ist. Die hat eben einen Blog eingerichtet und zwar ist er zu finden unter analyst.noblogs.org. Ja, und dort schreibt sie über ihren Umgang und ihre Erfahrungen mit der Überwachung und zwar schreibt sie da: 2 Monate nach den Festnahmen im Juli begann ich vor allem die mehr oder weniger offensichtlichen Folgen von Überwachung aufzuschreiben. Die Entscheidung, mitten in einer Ermittlung wegen eines so schweren Vorwurfs damit anzufangen, meine Beobachtungen öffentlich zu machen, war nicht leicht. Ob und wie die Behörden darauf reagieren würden, war nicht vorhersehbar. Einen solchen Block gab es bisher nicht. Überwachung bedeutet einen massiven Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen. Bloggen dagegen steht in der Regel dafür, zumindest Teile des Privatlebens einer anonymen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und damit stellt sich die Frage, ob es nicht sehr widersprüchlich ist, ausgerechnet mit einem Blog gegen Überwachung zu protestieren. Der Blog hat sich erst mit der Zeit zu einem vielbeachteten Forum zu verschiedenen Fragen rund um den allgegenwärtigen Krieg gegen Terror entwickelt. Anfangs diente er weniger ehrgeizigen Zielen. Plötzlich zu erfahren, dass der eigene Partner verdächtigt wird, Terrorist zu sein, am frühen Morgen in der eigenen Wohnung Zeugin seiner bewaffneten Festnahme zu sein und allein vor der Aufgabe zu stehen, dies den Kindern der Familie, Freundinnen und Bekannten erklären zu müssen, verändert das Leben radikal. Es bedeutet auch zu realisieren, dass Überwachung seit Monaten stattfindet. Dass das Telefon abgehört wird, die Post gelesen, der Hauseingang von einer Videokamera gefilmt und jeder Schritt beobachtet wird. Es bedeutet, sich zu vergegenwärtigen, dass jeder Kontakt zu anderen für diese womöglich bedeutet, daraufhin auch von der Polizei beobachtet zu werden. Über all dies zu blocken zu können, ist die Gelegenheit, einige Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und zwar, so haben viele die Möglichkeit, direkt zu erfahren, wie sich solche Ermittlungen auf die Betroffenen auswirken und wie offen und oder dilettantisch sie gelegentlich geführt werden. Der nächste Punkt ist, dass erst mit dem Web 2.0 ist es möglich geworden, diese Informationen ohne etwa den Filter der Journalistenperspektive oder Zeitungsredaktionen zu veröffentlichen und damit viele Leserinnen zu erreichen. Gerade auch diejenigen, die normalerweise wenig Kontakt zu klassischen linken Publikationen haben und sich noch weniger mit Folgen staatlicher Repression beschäftigen. Und es ist eine wirksame Gegenmethode, um sich nicht aus Angst vor weiterer Repression gegen sich und andere völlig zu isolieren oder gar paranoid zu werden. Ja, und dann... Ja, eben, außerdem gibt es dann noch die Soli-Kampagne Bündnis für die Einstellung der 129 in Klammer A-Verfahren, die das Internet nutzt, um eine an diesem Fall breite und interessierte Öffentlichkeit über das absurde Innenleben der Terrorbekämpfung zu informieren. Und zwar ist da die Adresse einstellung.so36.net. So, und jetzt kommt wieder ein Lied, und zwar von Frittenbude.
Super Fette!
Und weil wir jetzt geht's schon, noch so viel Zeit haben, spielen wir gleich noch ein Lied, und zwar von Bad Religion. Na, also ist...
Und jetzt kommen wir zum Scheckverfahren. Wir haben euch ja letztens schon berichtet, in der letzten Sendung, über die Repressionen gegen Scheck. Und wie berichtet, sind ja im Jänner 7 Aktivistinnen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Und ja, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass auch sogenannte ASPOs verhängt worden sind. Das sind Anti-Social Behavior Orders. Ja, mein Englisch ist sehr gut. Das ist eine Besonderheit des britischen Rechtssystems, die 1998 eingeführt wurde. ASPOs verbieten Personen bestimmte Verhaltensweisen, auch wenn diese nicht gegen ein Gesetz verstoßen. Also im Fall von Scheck ist es jede Form von Auftreten oder Äußerungen gegen Tierversuche, insbesondere gegen HLS. Dazu zählen die Teilnahme an Demos, Stellungnahme gegen Tierversuche in Form von Interviews oder Redebeiträgen dergleichen oder das Verfassen von Texten für Websites, Zeitschriften oder Flugblätter und Ähnliches. Bei den 3 der 7 Verurteilten wurde die ASPOs für 5 Jahre, also ab Haftentlassung, verhängt, bei den 4 anderen auf Lebenszeit. Ein Verstoß dagegen würde weitere 5 Jahre Knast für die Aktivistinnen bedeuten. Mit diesen ASPOs wird jede Form des politischen Aktivismus kriminalisiert, mit massiver Repression beantwortet und damit unmöglich gemacht. Und dies war eben nicht nur der Anfang von einer ganzen Reihe von Prozessen. Die Taktik der Behörde ist offenbar zuerst bei einigen zentralen Personen die Kampagne zu versuchen, also Verurteilungen zu bekommen. Das ist im Fall von Scheck leider bereits mit dem Vorwurf der Conspiracy to Blackmail, also der Verschwörung zur Erpressung, gelungen, obwohl es keinen Zusammenhang zwischen den Beschuldigten und konkreten direkten Aktionen gibt. In einer zweiten Runde wird die Anklage auf weitere Aktivistinnen ausgeweitet, und über den weiteren Verlauf der Repression gegen Scheck werden wir selbstverständlich dann regelmäßig berichten. Welche Taktik die Repressionsbehörden in Österreich im Zusammenhang mit dem Paragraphen 278a Vorwürfen anwenden werden, ist derzeit noch unklar. Der aktuelle Stand ist derzeit, dass die Abschlussberichte der Polizei zu den 10 Personen, also die in U-Haft waren, fertig sind. Darin sind die Anschuldigungen gegen die einzelnen Aktivistinnen zusammengefasst. Ausführlich wird außerdem auf das Konstrukt der kriminellen Organisation eingegangen. Näheres dazu, zu dem, was in den Akten steht, werden wir in unserem nächsten Antispäh-Café berichten. Dazu kommen wir dann eh noch näher in den Terminen. Und ob die Abschlussberichte auch den Abschluss der Ermittlungen bedeuten und ob bzw. wann Anklageschrift folgen werden, ist noch immer unklar.
Ja, und jetzt kommt noch ein Lied für eine liebe Freundin, die nicht aus Wien ist. Und ja, von Fall of Ephrapha, wie das Lied heißt.
Thank you.
So, und jetzt zum Abschluss kommen wir noch zu den Terminen. Zuerst einmal haben wir auf www.at.indimedia.org unter der Rubrik Termine Ankündigungen gefunden für am Dienstag, für Dienstag. Da ist anscheinend eine Telefon-Mail-Fax-Aktionstag gegen den Pelzhandel bei Kleiderbauer. Infos dazu, wie gesagt, auf www.at.indimedia.org. Unter den Rubrikterminen. Am 22. April wird es in Graz mit Betroffenen unterschiedlicher Gruppen eine Diskussion über den Paragraphen 278a und über die Repression und Gegenstrategien diskutiert, gesprochen. Und am 24. April, wie fast jeden letzten Freitag im Monat, gibt es unser Anti-Spee-Café. Dieses Mal zum Thema Repression. Was steht in den Akten? Mittlerweile umfassen die Akten ja zu den Ermittlungen gegen die Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsaktivistinnen um die 10.000 Seiten. Und beim nächsten Anti-Spee-Café werden wir über die darin dokumentierten Überwachungsmaßnahmen berichten und Auszüge vorlesen. Geöffnet ist wie jedes Mal um 16 Uhr die IDA und die Lesung beginnt dann um 18 Uhr. Aber nähere Informationen findet ihr dann auch noch auf unserer Homepage. Und ja, wie ihr alle hoffentlich schon mitbekommen habt, wird vom 21. Mai, Donnerstag, den 21. Mai bis Sonntag, den 24. Mai, die Liberation Days Vienna stattfinden. Hier als kleine Vorankündigung, am Freitag werden wir uns schwerpunktmäßig mit der aktuellen Repression beschäftigen, und zwar mit Vorträgen zu Knasterfahrungen, zur Soli-Arbeit und zum Umgang mit Trauma. Und außerdem findet eine Podiumsdiskussion über die internationale Entwicklung in Bezug auf Repression gegen Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsaktivistinnen statt. Und an den anderen Tagen wird es Vorträge und Diskussionen auch geben zu Tierbefreiungsthemen. Ein zentraler Programmpunkt ist die Anti-Spee-Demo auch am Samstag, den 23. Mai. Und am Samstagabend findet dann auch ein Festel im EKH statt. Und ja, das gesamte Programm könnt ihr auch auf unserer Homepage finden unter www.basisgruppe-tierrechte.org. Unter der Rubrik, dass ich es rausbringe, Liberation Days Vienna. Okay, das nächste Termin für das BAT-Radio ist am Sonntag, den 10. Mai ab 20 Uhr, wie immer auf Radio Orange bis 21 Uhr. Und der Schwerpunkt dieses Mal wird noch eine genauere Vorschau auf die Liberation Days Ende Mai sein. Und ja, und vielleicht noch ein paar Internetseiten, die recht interessant sind zum Anschauen. Wie zum Beispiel auf myspace.com gibt es eine Check UK Prison Support Seite. Was auch immer wieder auch interessant ist, sicherlich die Aussageverweigerung.info. Das ist zwar eine deutsche Seite, also mit deutschem Recht sozusagen, aber kann sicherlich auch sehr gut eben auf Österreich oder andere Länder angewendet werden, vom Inhalt her auf jeden Fall. Auch interessant die Seite einstellung.so36.net. Gibt es auch interessante Informationen. Und ja, früher oder später werden wir die Internetseiten auch auf unsere Homepage, haben wir eh schon gesagt, www.basisgruppe-tierrechte.org geben. Na gut, das war's soweit von uns heute. Vielleicht für alle, die was heute noch nichts vorhaben, das Feminist Gathering läuft noch zurzeit. Heute ist zum Beispiel eine Party im FZ. Das ist in der Währinger Straße 59, da beim WUK. Und es gibt auch noch morgen ein Programm auf jeden Fall und übermorgen noch so ein Ausklangprogramm. Und mehr Informationen findet ihr da auch unter feministgathering.wolfsmutter.com. Ja, dann schön, dass ihr zugehört habt. Hat uns wie immer gefreut. Und dann bis zum 10. Mai um 20 Uhr.